Es ist Freitag, der 6. März. 2 Tage noch bis zum FEM-Streik. Wir stehen in einer kleinen Gruppe in einem Raum in der Frauenkultur. Der Medinetz Leipzig e.V. hält einen Workshop. Dabei sollen wir uns im Raum zu verschiedenen Fragen positionieren. Wer von euch hat schon mal Angst davor gehabt, nicht die medizinische Behandlung zu bekommen, die ihr braucht? Die meisten, ausschließlich weißen Personen im Raum, hatten bisher noch nicht mit dieser Angst zu kämpfen. Doch nicht alle haben dieses Privileg. In Deutschland bleibt der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung für viele Menschen verstellt. Geflüchtete, Asylsuchende und Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus werden durch das deutsche Gesundheitssystem mehrfach diskriminiert. Dieser Missstand wurde im Workshop vom Medinetz thematisiert. Er war Teil der feministischen Bildungswoche Fürsorge, die vom Equal Care Day am 28. Februar bis zum FEM-Streik am 8. März stattfand. Das Medinetz Leipzig ist ein Verein, der sich politisch und praktisch für Menschen einsetzt, die keine Krankenversicherung haben. Dazu zählen illegalisierte Menschen, also Menschen ohne Aufenthaltsstatus, aber auch Asylsuchende, deren Gesundheitsversorgung über das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt wird. Die Bürokratie des deutschen Gesundheitssystems mache es dieser Personengruppe besonders schwer, weiß Katharina vom Medinetz.
Alle MigrantInnen sind wahrscheinlich von Diskriminierung betroffen und der Bürokratie im deutschen System und insgesamt der ganzen Unsicherheit, die dadurch entsteht, durch die Bürokratie, aber auch durch Sprachbarrieren. Es gibt zum Beispiel viel zu wenig SprachmittlerInnen in Leipzig. Bei Illegalisierten kommt immer die Angst vor Meldung und Abschiebung dazu, die es unmöglich macht, die Kosten für Gesundheitsversorgung auch erstattet zu bekommen. Also das Sozialamt wäre dafür zuständig eigentlich, diese Kosten zu tragen, aber sie können sich dort nicht melden, weil das Sozialamt als öffentliche Behörde das an die Ausländerbehörde weitergeben müsste. Das sind meistens die Probleme, dass es theoretisch Regelungen gäbe, die aber praktisch nicht umgesetzt werden können. Genau, Paragraph 87 ist diese Meldepflicht, die öffentliche Stellen haben gegenüber der Ausländerbehörde. Das Standesamt ist zum Beispiel auch meldepflichtig und da gibt es dann das Problem der Geburtsurkunden, die Illegalisierte nicht abholen können.
Die Meldepflicht führt dazu, dass illegalisierte Menschen die Kosten für medizinische Behandlung selbst tragen müssen, sich verschulden oder sich Geld bei Freundinnen oder der Familie leihen müssen. Gesundheit wird für diese Menschen zu einem Luxusgut. Hier springt das Medinetz ein. Es bietet kostenlose und anonyme Beratung an, vermittelt PatientInnen in medizinische Behandlung, organisiert Sprachmittlung oder hilft dabei, den Weg in eine staatliche Gesundheitsversorgung zu finden. Zudem hat das Medinetz einen neuen Verein gegründet, den Cable e.V. Cable, das steht für Clearingstelle und anonymer Behandlungsschein Leipzig. Der Verein wird durch die Stadt Leipzig gefördert. Es gibt dort eine Sozialberatung und eine ärztliche Sprechstunde. In der Sprechstunde können sich die PatientInnen untersuchen lassen und einen anonymen Behandlungsschein bekommen. Mit dem können sie weiter zu einer Fachärztin gehen, ohne dass für sie Kosten entstehen. Doch auch Menschen mit Aufenthaltsstatus sind auf Unterstützung angewiesen. AsylbewerberInnen werden ebenfalls nicht angemessen versorgt, so Katharina.
In Sachsen wird auch das Asylbewerberleistungsgesetz, was die medizinische Versorgung für AsylbewerberInnen regelt, sehr restriktiv ausgelegt. Also das entspricht auch nicht den Leistungen, die in einer normalen Krankenversicherung erstattet werden würden.
Ähnliches können auch Madeleine und Giselle für Brandenburg und Berlin berichten. Die beiden Frauen engagieren sich bei Women in Exile and Friends. Der Verein ist eine Initiative geflüchteter Frauen. Seit 2011 können sich dort auch AktivistInnen ohne Fluchthintergrund engagieren. Daher der Zusatz and Friends. Die Mitglieder des Vereins bekämpfen die rassistische und sexistische Diskriminierung von geflüchteten Frauen. Madeleine und Giselle haben selbst mit Diskriminierung im deutschen Gesundheitssystem kämpfen müssen. Dabei sei Gesundheit so bedeutend, betont Madeleine. Offen gesagt, Gesundheit ist sehr wichtig. Wenn wir nicht gesund wären, wären wir heute nicht hier. Wenn Sie nicht gesund wären, wären Sie heute nicht hier. Wir können nicht verstehen, wie man bei der Gesundheit diskriminieren kann. Warum werden manche Personen anders behandelt als andere? Wir sind doch alle die gleichen Menschen. Ihre Erfahrungen und die Erfahrungen anderer geflüchteter Frauen haben sie im Kurzfilm Testimonials from the Uterus verarbeitet. Während der feministischen Bildungswoche sind die AktivistInnen aus Berlin angereist, um ihren Film zu zeigen und mit uns zu diskutieren. Der Film startet mit einem Auszug aus der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation. Darin steht: Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustands zu erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Die Gesundheit aller Völker ist eine grundlegende Voraussetzung für Frieden und Sicherheit. Sie hängt von der breitesten Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Staaten ab. Doch der Film Testimonials from the Uterus macht deutlich, dass in der Realität dieses Grundrecht nicht allen Menschen gewährt wird. Im Film sprechen drei geflüchtete Frauen. Eine der Frauen ist Jane. Sie berichtet von ihren Erfahrungen in einer gynäkologischen Praxis. Ich hatte einen Gynäkologen, von dem die Leute sagten, dass er der Beste in der Gegend sei. Also habe ich ihm sehr vertraut. Als ich dann hinging, hat er entdeckt, dass ich ein Problem hatte. Aber er hat mir nie gesagt, dass ich ein Problem hatte. Das Einzige, was er gemacht hat, als ich zu ihm ging, war, einen Bluttest zu machen und mir Antibiotika zu geben. Jedes Mal. Und dann hatte ich ein Problem mit einer Pilzinfektion wegen all der Antibiotika in meinem Körper. Es ist auch gefährlich, das war einfach zu viel, denke ich. Über ein Jahr lang Antibiotika zu nehmen, das war nicht leicht für mich.
So we didn't have a choice. And one time I realized, no, maybe
he's. Und wir durften nur zu diesem Gynäkologen gehen. Also hatten wir keine Wahl. Und eines Tages dachte ich mir, vielleicht spielt er mit meinem Leben. Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert hier? Ich habe so lange Antibiotika genommen. Aber selbst die Kraft zu fragen hatte ich nur, weil ich in der Zwischenzeit einer Frauengruppe beigetreten war, in der viele starke Frauen waren. Die haben mich ermutigt und mir gesagt, ja, du hast das Recht. Und dann wusste ich wenigstens, ich habe Recht, und dann habe ich ihn konfrontiert. Warum geben Sie mir Antibiotika? Was ist mein Problem? Ich möchte wissen, was wirklich mit mir los ist. Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben ein Problem. Aber um das Problem zu behandeln, sodass es weggeht, braucht es sehr viel Geld. 6.000 bis 10.000 Euro. Und die haben Sie nicht. Und dann habe ich gefragt, warum geben Sie mir die Antibiotika, wenn Sie wissen, dass sich das Problem damit nicht lösen lässt? Und da habe ich realisiert, dass wir nicht mit anderen Frauen gleichgestellt werden. Janes Gesundheitsversorgung war zu dieser Zeit über das Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Das Asylbewerberleistungsgesetz bestimmt in den ersten 15 Monaten nach der Antragstellung auf Asyl die medizinische Versorgung. Es sieht Impfungen, Behandlungen für Schwangere und für Menschen mit akuten Krankheiten und Schmerzzuständen vor. In dieser Zeit sind AsylbewerberInnen nicht krankenversichert. Entscheidungen zu medizinischer Versorgung laufen über das Sozialamt. Jane kritisiert diese Regelung.
Also maybe the doctors are good, but the amt, the social amt takes long to decide.
Manchmal sind die Ärzte vielleicht gut, aber das Sozialamt braucht sehr lange für Entscheidungen. Wird sie weiter behandelt werden? Sie sind diejenigen, die das entscheiden. Allerdings sind sie nicht diejenigen, die dein Problem kennen. Nicht sie, sondern der Arzt behandelt dich und weiß, was richtig wäre. Ich denke, er kann nicht falsch liegen, aber die Entscheidung wird von anderen Leuten getroffen. Qualifiziert oder unqualifiziert. Ja, das ist es, was geflüchtete Frauen durchmachen. Auch Manuel vom Medinetz beschreibt diese Art von Versorgung als unzureichend.
Und dann gibt es noch Leute, die eigentlich sogar versichert sind über das Asylbewerberleistungsgesetz, aber da einfach das sehr dürftig eigentlich nur machen können. Und dann gerade so chronische Sachen oder so fällt dann schnell wieder raus. Oder sagen wir mal eine Brille oder ein Rollstuhl fällt dann eben auch raus. Und dass dann trotzdem Leute zu uns kommen, weil es nicht reicht.
In den Erstaufnahmeeinrichtungen ist die Situation besonders prekär, berichtet Giselle. Auch sie teilt im Kurzfilm ihre Geschichte. Von ihren Erfahrungen in der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt berichtet sie.
Quand tu es là-bas pour aller voir le docteur, tu n'as pas la carte, parce que t'en vas, tu n'as pas la carte de santé.
Wenn du dort zum Arzt gehst, hast du keine Krankenkassenkarte. Du gehst nur mit dem Schein, den sie dir geben, und sagst, was du hast. Daraufhin behandeln sie dich. Eine Gesundheitskarte habe ich nicht. Eine Gesundheitskarte bekommst du erst im Heim. Aber wenn du in Eisen bist, bekommst du keine Gesundheitskarte. Du gehst einfach so zum Arzt mit deinem Ausweis. Beim Doktor bekommst du einen Zettel, mit dem du zum Arzt gehen kannst. Und dort werden dir dann Medikamente per Rezept verschrieben. Und wenn du das Medikament nimmst und es nicht besser wird, gehst du zurück zum Arzt. Doch da wird dir das gleiche Medikament nochmal verschrieben. Der Arzt versucht nicht wirklich herauszufinden, was du hast. Oft müssen ja Tests gemacht werden, wenn du krank bist. Aber so läuft das nicht in Eisen. In Eisen wird dir nur etwas verschrieben und etwas zu trinken gegeben. Und du weißt nicht, was du da trinkst. Sie sagen dir nicht, was das Medikament mit deinem Körper macht. Du trinkst einfach. Hier beschreibt Giselle zwei Probleme. Zum einen die fehlende, ausführliche Untersuchung und zum anderen die fehlende Aufklärung. Es fehlt an Sprachmittlung in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Viele Frauen würden im Krankenhaus Papiere unterschreiben müssen, ohne wirklich zu wissen, was mit ihnen geschieht. Doch nicht nur die PatientInnen werden schlecht aufgeklärt, weiß Katharina vom Medinetz.
Also, dass viele ÄrztInnen noch nicht einmal wissen, ob es jetzt irgendwie strafbar ist, illegalisierte Menschen zu behandeln. Aber es ist auf keinen Fall strafbar, es ist keine Beihilfe zum illegalen Aufenthalt oder so etwas, sondern es ist eine Pflicht zu behandeln, gerade in Notfällen, aber auch sonst. Also da müssen sich ÄrztInnen keine Sorgen machen. Aber dieses Unwissen auch über, auch im Umgang mit Menschen aus dem europäischen Ausland, ist ganz oft Unwissen über die Bürokratie ein Problem, weshalb sogar wenn Menschen Anspruch auf Leistungen haben, sie die nicht immer bekommen. Also muss ganz viel Aufklärungsarbeit noch geleistet werden.
Eine große Lücke gibt es auch bei der psychologischen Betreuung. Zudem belastet die Diskriminierung im Gesundheitssystem zusätzlich. Davon berichtet Giselle.
Par rapport à tout ce stress, la façon dont on s'occupe de nous.
Und in Bezug auf all diesen Stress, die Art und Weise, wie wir betreut werden, vor allem in Bezug auf meine Gesundheit. Nun, es traumatisiert mich. Es traumatisiert mich. Ich wusste nicht, dass ich so behandelt werden kann. Es war so traumatisch für mich, dass ich immer noch Kopfschmerzen habe. Ich habe die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und mir wird gesagt, dass ich einen Psychologen wegen meiner Gesundheit und meiner Kopfschmerzen aufsuchen soll. All diese Schmerzen, dieses Leiden, dessen Ursprung ich nicht kenne, das ist es, was mich belastet. Wenn ich nicht all diese Schmerzen hätte, wäre ich bis jetzt vielleicht nicht so gestresst. Ich kann keine zwei Tage ohne Ibuprofen und Paracetamol sein, weil mein Kopf so sehr weh tut. Die Sorgen jeden Tag. Ich schlafe nachts nicht. Mir wurde gesagt, ich soll Schlaftabletten nehmen. Das kann doch nicht sein. Ist die eigene gesundheitliche Versorgung nicht gesichert, macht das krank. Auch Katharina vom Medinetz kennt das Problem. Bei ihrer Arbeit schickt sie PatientInnen deshalb gerne zu Praxen, die sie schon kennt. Praxen, von denen sie weiß, dass die Menschen dort adäquat behandelt werden. Um Diskriminierung im Gesundheitssystem zu bekämpfen, braucht es Bündnisse. Women in Excellent Friends arbeiten in Berlin mit dem Medibüro zusammen. Das Medibüro Berlin arbeitet ähnlich wie das Medinetz Leipzig. Wenn Madeleine und Giselle in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterwegs sind, verteilen sie Flyer und Adressen des Medibüros. Sie wissen, dass die geflüchteten Menschen dort gut versorgt werden. Doch nicht nur die Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung gehört zu den Aufgaben von Strukturen wie dem Medinetz. Auch die politische Arbeit ist wichtig. So will das Medinetz Leipzig durch ihre Arbeit die Diskriminierung im Gesundheitssystem sichtbarer machen.
Letztlich ist es auch eine Frage von Sichtbarkeit, wie so oft eigentlich, dass wir sind selber nicht betroffen von dem, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich glaube auch so ein Mindestmaß an Sichtbarkeit und einer Stimme zu verleihen. Wir können nicht für die Leute sprechen, aber ich glaube, wir können sie vielleicht dafür sorgen, dass es mehr Sichtbarkeit gibt, wo sie gewollt ist. Und auch ja, dadurch auch so eine Aufmerksamkeit zu haben und vielleicht irgendwie eine Stimme verstärken zu können, die ja in Deutschland auch noch vor allem sehr schwach ist.
Ideen für einen Weg hin zu einem gerechteren Gesundheitssystem gibt es bereits. Einige davon sind kurzfristig. In Schleswig-Holstein zum Beispiel wurde die Gesundheitskarte eingeführt. Sie funktioniert wie eine normale Krankenkassenkarte. Der Gang zum Sozialamt ist mit ihr nicht mehr nötig. Damit bietet sie einen diskriminierungsfreieren Zugang zum Gesundheitssystem, der aber wieder nur Menschen mit Aufenthaltsstatus erreicht. Damit illegalisierte Menschen einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem bekommen, müsste der Paragraf 87, also die Meldepflicht, abgeschafft werden, so Manuel.
Dass es überhaupt eine Verknüpfung gibt von aufenthaltsrechtlichen Fragen und gesundheitlichen Fragen, weil eigentlich gibt es die Charta der Vereinten Nationen und das deutsche Grundgesetz und in beiden wird festgeschrieben, okay, alle Menschen haben das Recht auf gesundheitliche Versorgung, unabhängig von allen Eigenschaften. Und das ist ja de facto jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, da kann man schon Systeme entwickeln, wenn man das ganze Gesundheitssystem überdenkt, dass dann eigentlich auch das integriert werden kann. Also es ist gar nicht mehr die Frage gestellt, sozusagen, was hat das mit dem Aufenthaltsrecht zu tun, sondern es wird gesundheitliche Versorgung geleistet, wenn ein Mensch an ein Krankenhaus kommt.
In einem gerechteren Gesundheitssystem bräuchte es Strukturen wie das Medinetz nicht mehr. Zurzeit fülle das Medinetz eine Lücke, die eigentlich Aufgabe des Staates wäre, so Katharina.
Wir wollen keine Rolle im Gesundheitssystem einnehmen, weil wir uns selbst abschaffen wollen und nur eine Notlösung sind. Und Kabel als neuer Verein ist eine Zwischenstufe. Es ist eine bessere Notlösung sozusagen, schon eine professionellere mit staatlichen Geldern. Eigentlich wollen wir ein Gesundheitssystem, in dem alle Menschen integriert sind und versorgt werden.
Um Diskriminierung im deutschen Gesundheitssystem zu bekämpfen, braucht es Bündnisse, Sichtbarmachung und Aufklärung. Geflüchtete Frauen müssen über ihre Rechte aufgeklärt werden und diese wahrnehmen, so Madeleine von Women in Exile. Das gilt nicht nur für den Bereich Gesundheit. Sie berichtet von ihrer Arbeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen.
Dans le lager, toutes les femmes qui sont là-bas sont des femmes isolées, abandonnées, traumatisées.
Viele Frauen in der Erstaufnahme sind isoliert, verlassen und traumatisiert. Und was wir im Erstaufnahmelager tun, ist, diese Frauen dazu zu bringen, für ihre Rechte zu kämpfen. Denn sie kennen ihre Rechte nicht. Kurz gesagt, sie haben keine Ahnung vom Asylverfahren. Sie wissen nur, dass sie gekommen sind, um Asyl zu beantragen und dass sie auf den Tag warten, an dem sie befragt werden. Und während dieser Zeit sind sie eingesperrt und gehen nicht zur Schule. Alles, was sie dort im Lager tun, ist essen und schlafen. Deshalb besteht die Arbeit von Women in Exile darin, die Frauen zu ermuntern, sich eine Anwältin zu suchen und nach einer Schule zu suchen. Man muss versuchen, sich zu integrieren. Aber um zur Schule zu gehen, braucht man Geld. Das haben wir nicht.
Avec ça, elle nous pose la question, pour aller à l'école, il faut payer. On n'a pas de l'argent pour payer. Mais avec notre association, notre organisation, nous avons des adresses où vous pouvez aller à l'école gratuitement.
Aber wir in der Organisation haben Adressen, an denen Sie kostenlos zur Schule gehen können. Diese Schulen sind in Berlin. Die Erstaufnahmestellen liegen sowohl im Landkreis als auch in Brandenburg oder Potsdam, also weit entfernt. Und es ist nicht einfach, in eine Schule nach Berlin zu kommen. Dafür müssen Sie eine Genehmigung einholen. Um auf eine Schule in Berlin zu gehen, müssen Sie sich in Berlin anmelden und sich dort im Ausländerbüro bewerben. Und dann warten Sie auf die Erlaubnis für den Schulbesuch.
Ton inscription à Berlin et tu vas faire la demande dans ton Ausländerbüro da pour qu'on te donne la permission d'aller à l'école. Oui. Mais si c'est les gens du Lager, ils ne vont jamais te trouver cette solution.
Aber die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden diesen Weg nicht alleine finden. Dafür sind wir von der Organisation da. Wir sind dafür da, sie dazu zu animieren, nicht zu schlafen, sondern rauszugehen und sich zu integrieren. Ja, aber danach, wenn man sich integriert hat, dann informiert man sich, sucht man sich Arbeit und das heißt auch, dass man zur Wirtschaft beiträgt. Diskriminierung im Gesundheitssystem ist letztendlich Ausdruck der institutionellen Diskriminierung in Deutschland und damit ein Symptom von strukturellem Rassismus. Dagegen kämpfen Madeleine und Women in Excellent Friends an.
Tout ce qui est dans ce système, c'est beaucoup plus le racisme et la discrimination.
All das in diesem System, es ist noch viel mehr. Der Rassismus und die Diskriminierung. Denn geflüchtete Menschen werden von den anderen Menschen abgeschottet. Wir haben nicht die gleichen Rechte wie andere Menschen.
Nous sommes là pour rester. Nous sommes pas là pour partir. Nous sommes là pour rester.
Aber durch unseren Kampf sagen wir dazu nein. Wir sind hier, um zu bleiben. Wir sind nicht hier, um zu gehen. Wir sind hier, um zu bleiben, um zu versuchen, uns zu integrieren, zu versuchen, die Menschen dazu zu bringen, uns auch zu berücksichtigen. Wir dürfen nicht unter anderen stehen. Wir müssen in Legalität leben. Das bedeutet, dass wir einen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Wir haben nicht das alles durchgemacht, um im Lager zu leben. Und das System, ich weiß nicht, warum das System die Menschen im Lager blockiert. Derzeit mit dem neuen Gesetz muss man mehr als ein Jahr, genau ein Jahr und 8 Monate, in den großen Asylzentren verbringen. Vorher waren es 3 bis 6 Monate. Aber jetzt ist es 1 Jahr und 8 Monate. Und während dieser Zeit wird nicht danach gefragt, warum die Menschen dort sind und wie es ihnen geht. Es wird nur danach geschaut, wie diese Menschen wieder abgeschoben werden können. Genau das ist das Problem. Einige Töne in diesem Beitrag wurden aus dem Film Testimonials from the Uterus entnommen. Vielen Dank an Women in Exile e.V. für die Erlaubnis, ihren Film für diesen Beitrag zu nutzen.